Grenzerfahrungen. Reise durch eine deutsch-deutsche Erinnerungslandschaft. Feature von Frank Möller.
Der Ausgangspunkt meiner Reise liegt nördlich von Goslar, am Rande des Harzes. Das ist etwa die geografische Mitte der ehemaligen innerdeutschen Grenzlinie. Von 1945 bis 1990 zog sie sich über eine Strecke von knapp 1400 Kilometern quer durch Deutschland. Von der Lübecker Bucht im Norden bis an das Fichtelgebirge bei Hof in Bayern. In den kommenden 2 Wochen werde ich an dieser Grenze entlang Richtung Süden reisen. Knapp 800 Kilometer mit dem Rad. Durch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Thüringen und Bayern. Ich möchte wissen, was fast 2 Jahrzehnte, nachdem Grenzsäulen, Panzersperren, Zäune und Wachtürme in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit abgerissen wurden, noch an Relikten und Alltagserinnerungen übrig geblieben ist. Aber auch, was nach 1990 neu entstanden ist, sei es in Form von Museen, Gedenksteinen oder künstlerischen Inszenierungen. Wie wird die Grenzgeschichte heute erinnert, aufbereitet und weitergegeben? Die erste Erkenntnis nach dem Start meiner Tour nahe Goslar kommt unerwartet. Es ist gar nicht so einfach, die Grenze überhaupt zu finden. Felder und Äcker, durchschnitten von Wegen und kleinen Straßen, soweit das Auge reicht. Ich bin froh, als schließlich in der Ferne eine mehr als 6 Meter hohe, schlanke Platte aus rostigem Walzstahl auftaucht. Eine gut sichtbare Landmarke zwischen Wienenburg in Niedersachsen und Abbenrode in Sachsen-Anhalt. Sie ist Teil des Environments, Auflösung, eiserner Vorhang, das sich in 4 Stationen, immer entlang des ehemaligen Grenzstreifens, über eine Länge von 3 Kilometern erstreckt. 80 Tonnen Erinnerungsstahl, modelliert von dem Architekten und Stadtplaner Klaus Christian Wenzel. Wenzels Landmarken, die in ihrer Mächtigkeit und Materialität an Objekte Richard Serras erinnern und in einem Schrotthaufen der Weltgeschichte kulminieren, einem Trümmerfeld aus aufragenden und den Boden bedeckenden Platten neben einer Bahnlinie, entziehen sich der eindeutigen Interpretation, reizen aber zum Begehen, zum Anfassen und dazu zum Klingen gebracht zu werden. Ob hin und wieder jemand über den ehemaligen Kolonnenweg, der die gesamte Grenze säumt, zu ihnen findet? Zumindest einem Sprayer muss es gelungen sein. www.jesusderchristus lautet seine Botschaft auf einer der Stelen. Vorsicht Ökumene auf einer anderen. Mein erster Tag auf dem Rad führt hinauf in den Harz, an Wernigerode vorbei, Braunlage, Hohe Gais und wieder hinab nach Walkenried. Fast immer in Sichtweite der Brocken. Ein schweißtreibender Beginn der Tour in einer Bilderbuchlandschaft, in der sich zunächst mehr Hinweise auf den Harzreisenden Heinrich Heine finden, als auf die deutsch-deutsche Grenze. Ich habe mich eine der zahlreichen Bergkuppen hochgemüht, sehe dort einen ungewöhnlich langgestreckten Parkplatz und an dessen Ende ein kleines Haus mit breiten schwarz-rot-goldenen Streifen. Der Brockenblick-Imbiss. Für mich ein willkommener Schutz vor Regen und Gewitter. Zu einer kurzen Rast tauche ich in eine Welt aus Grenzschildern, Brockenhexen und Titelseiten vergilbter Boulevardblätter ein. Grenz am Ende. DDR-Regierung zurückgetreten, jetzt das Politbüro? Gewaltige Flüchtlingsflut. Oktober, November 1989. Momentaufnahmen aus einer Zeit, in der in Deutschland Geschichte geschrieben wurde. Mechthild Estenfelder, deren Sohn der Imbiss gehört, serviert mir ein Bier und erzählt mir von den Jahren vor der Grenzöffnung.
Also da war früher sehr viel los gewesen. Wir sind ja haarscharf an der Grenze, ungefähr 2-3 Meter von der Grenze entfernt. Hier kamen viel Touristenbusse, die mal rüberschauen wollten, die Grenze, der Turm. Also das konnte man ja alles schön sehen, den ganzen Zaun. Man konnte wirklich frei weg reingucken und den Grenzturm und alles sehen, aber das wurde alles abgebaut. Es ist eigentlich nur noch der Kolonnenweg zu sehen, der aber auch schon sehr überwuchert ist.
Gibt es viele Leute, die hier bei Ihnen vorbeikommen, die sich nach der Grenze erkundigen, oder ist das eher so eine unbedeutende Zahl?
Nein, sehr viele. Im Inneren des Landes, die gar keine Vorstellung hatten, wie das so war. Und viele, die auch mal gedient hatten und jetzt sehen wollten, wie es von der anderen Seite aussieht, die vorher nicht konnten. Also ich muss sagen, sehr, sehr viel.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die entlang der Grenze hier genügend Informationen kriegen, jetzt anhand von Schildern oder Prospekten?
Nein, leider nicht. Leider nicht. Und viele freuen sich immer, wenn sie sowas sehen und sagen, ist nicht noch mehr zu sehen oder so. Eigentlich ein bisschen wenig. Also es ist sehr schön, dass es weg ist, aber es ist ja Geschichte. Und Geschichte sollte man ja auch irgendwie im Gedächtnis behalten.
Auf einen besonderen Aspekt der ortsspezifischen Geschichte weist am Ende des Parkplatzes ein unscheinbarer Gedenkstein mit einer knappen Inschrift hin. Am 1.8.1963 wurde 150 Meter von hier Helmut Kleinert vor dem Überschreiten der Demarkationslinie erschossen.
Kleinert, damals knapp 24 Jahre alt, hatte versucht, mit seiner schwangeren Frau aus der DDR zu fliehen. Seine Frau wurde von den Grenztruppen verhaftet. Auf ihren Mann wurden 60 Schüsse abgegeben. Der Tod Kleinerts machte Hohe Gais zum Anlaufpunkt für Grenztouristen aus allen Ecken des Westens. Das niedersächsische Ministerium für Bundesangelegenheiten ließ einen Informationspavillon errichten. Am Wochenende schallten Mörder-Mörder-Rufe über die Grenze. Die östliche Seite antwortete mit ohrenbetäubender Lautsprecherpropaganda aus einem nahen Wachturm. Kalter Krieg im Südharz. Am Ort selbst ist davon heute nichts mehr abzulesen.
Jeder, der versucht hat, die innerdeutsche Grenze zu überwinden und dabei erschossen oder von Minen zerfetzt wurde, hatte Gründe, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Die Erinnerungen daran sind häufig nur noch im Gedächtnis von Angehörigen, Freunden und Nachbarn präsent. Gedenkstein und Kreuze vermitteln dagegen bloß noch eine vage Ahnung von den genauen Umständen gescheiterter Fluchtversuche. Ebenso unscharf bleiben an den meisten Erinnerungsorten die Ursachen für die Grenzziehung quer durch Deutschland. Die Geschichte der Grenze scheint 1945 zu beginnen und 1989/90 glücklich zu enden. Nur selten ist vom Jahr 1933 die Rede, in dem der NSDAP unter Hitler die Macht im Deutschen Reich übertragen wurde, gestützt auf den Willen eines Großteils der Bevölkerung. Und fast nirgendwo habe ich einen Verweis auf den 1. September 1939 gefunden, den Tag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen, der den Zweiten Weltkrieg einleitete und die Entwicklung in Gang setzte, die überhaupt erst zur Grenzziehung 1945 führte. Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte. Und manchmal sind es bloße Zufälle, die eine Verbindung zwischen 1933-39 und 1945-89 dann noch augenfällig werden lassen. Beispielsweise am thüringischen Grenzort Elrich, wohin mich eine steile Abfahrt den Südhang des Harzes hinabführt.
Dort im Südharz bestand während der NS-Zeit ein KZ-Komplex mit mehr als 40 Lagern. Elrich Julius Hütte war nach Dora das zweitgrößte. Im September 1944 waren hier mehr als 8000 Häftlinge in einer stillgelegten Gipsfabrik und in Holzbaracken interniert. Die meisten von ihnen hatten SS und Wehrmacht aus der Sowjetunion und aus Polen verschleppt. Unter katastrophalen Bedingungen mussten die entkräfteten Menschen vor allem im Stollenvortrieb arbeiten. Es ging um die Errichtung bombengeschützter Untertagefabriken. Bei Kriegsende lebte die Hälfte der Häftlinge nicht mehr.
Im Jahr 2008 stehe ich nun etwas ratlos am Rande eines Waldes vor einigen Grundmauern und ein paar Informationstafeln, die aber witterungsbedingt nur noch schwer zu lesen sind. Die Gebäude des KZ-Komplexes auf Seiten der DDR wurden im Zuge des Grenzausbaus seit 1952 geschliffen. Aber wie ist die westliche Seite mit der historischen Substanz umgegangen? Weil das örtliche Museum geschlossen hat, rufe ich Jens Christian Wagner an. Er leitet die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora, in deren Zuständigkeit das Lager fällt.
Die Julius Hütte war ja ein alter Industriebetrieb aus dem 19. Jahrhundert. Nachdem die SS verschwunden war, ist dieser Ort dann wieder besiedelt worden. Dann brannte aber Mitte der 50er Jahre die Julius Hütte ab und im Frühjahr 1963 besuchte der Minister für gesamtdeutsche Fragen Barzel, späterer CDU-Vorsitzender, das Lagergelände. Und offenbar machte das Gelände keinen guten Eindruck. Jedenfalls entschied man auf dieser Reise von Barzel, dass die Relikte der Gebäude, die zu diesem Zeitpunkt noch vorhanden waren, abgerissen werden sollten. Der Bundesgrenzschutz sprengte die erhaltenen Gebäude, darunter auch das ehemalige Krematorium. Und das ist schon wirklich singulär in der Nachgeschichte der Konzentrationslager, dass ein Krematorium durch staatliche Organe der Bundesrepublik gesprengt wurde 1964.
Studenten aus Braunschweig entdeckten die NS-Geschichte des Ortes kurz vor dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 dann wieder neu. Auch ehemalige belgische Häftlinge begannen sich dafür zu interessieren. Im Sommer 1989 wurde aufgrund ihrer Initiative und mit Unterstützung aus Walkenried ein Gedenkstein am ehemaligen Krematorium gesetzt. Seit 1990 ist der Ort wieder allgemein zugänglich und wird derzeit weiter erschlossen und kommentiert.
Szenenwechsel. Am nächsten Tag erreiche ich Tettenborn, eine kleine, von Feldern umgebene Ortschaft in Niedersachsen, die zu Bad Sachsa gehört. Die Grenze zu Thüringen ist nur wenige hundert Meter entfernt. Ich steuere das Dorfgemeinschaftshaus an.
Sierkler und Koch, Kalaschnikow, die russische Pistole Makarow, hinten mit dem Trommelmagazin die russische M41, genannt auch Spassky. Und hier haben wir nochmal die Kalaschnikow mit einklappbarer Schulterstütze.
Seit Ende 92 gibt es in Tettenborn ein kleines Grenzlandmuseum. Die Initiatoren sind Grenzpraktiker. Der Leiter war früher beim Grenzinformationsdienst an der Westgrenze tätig, der ehemalige Ausstellungsleiter als Stabsoberfähnrich der Grenztruppen der DDR im selben Abschnitt. Neben originalen Ausstellungsstücken wie Waffen, Minen, Uniformen bis hin zu einem raumfüllenden Fluchtballon zeigt das ehrenamtlich von einem Verein betriebene Museum die Entwicklung der Sperranlagen der ehemaligen DDR im Südharz. Helmut Müller, einer der Mitarbeiter, führt mich durch die dicht mit Objekten bestückten Räume.
Das war der erste Zaun. Er stand 20 Meter auf DDR-Gebiet, er war 3,20 Meter hoch. Und daran befand sich die SM-70, also die Schützensplittermine 70. Sie war angebracht am Zaun, im Bein-, im Kopf-, im Überkopfbereich. Da oben ist eine detoniert. Hat man den Draht gezogen oder versucht, diesen Draht durchzuschneiden, hat man diesen Mechanismus ausgelöst. Und aus diesem Trichter kamen 92 Stahlsplitter rausgeschossen, die bis auf 25 Meter absolut tödlich waren. Und davon haben wir noch drei.
Bis 1983 hatte die DDR etwa 60.000 Splitterminen SM-70 entlang der innerdeutschen Grenze installiert. Verbunden war dies mit einem erheblichen internationalen Ansehensverlust. Um weiteren politischen Schaden abzuwenden und zeitgleich mit einem von der Bundesrepublik gewährten Milliardenkredit entschied die DDR-Führung im Herbst 1983 schließlich, alle SM-70-Minen sowie alle Bodenminen zu entfernen. Die Grenze wurde damit allerdings keinesfalls durchlässiger. Denn gleichzeitig wurde ein neuer, technisch noch aufwendigerer Grenzsignal- und Sperrzaun errichtet.
Wenn jetzt der Flüchtling meinte, er könnte sich hier auf die Isolatoren stellen, sich eine Träger hochziehen, um drüber zu steigen, hat man den Träger nämlich vorher mit der Flex eingeschnitten, also eine Sollbruchstelle geschaffen. Hat sich der Flüchtling an den Träger hochgezogen, brach natürlich der Träger durch das Körpergewicht des Flüchtlings ab und löste Alarm aus. Und das sah dann so aus. Es ging eine rote Umleuchte an. Und mit dieser roten Umleuchte war gleichzeitig ein Signalton verbunden. Nachts ging der Suchscheinwerfer an und auch die Hunde meldeten sich.
Höhepunkt der Sammlung und ganzer Stolz der Betreiber ist die Originalausstattung einer sogenannten Führungsstelle, die einst in einem der Beobachtungstürme der DDR untergebracht war. Von dort aus lief die Befehlskette ab, die auf einen Grenzalarm folgte.
Es ging ein Signalton an und der Zaunfeld 69 brennt die rote Lampe. Da wusste er natürlich an der Führungsstelle sofort Bescheid, halt am Zaunfeld 69, hat jetzt eine Brühung stattgefunden, ich muss jetzt mal alle meine Alarmposten rufen.
36, 38, 42 kommen, 38 hört, 42 hört. 36 kommen. 36 Uhr. Auslesung gesetzt für 69. 36 zu Postenburg 52. 38 zu Postenburg 53. 42 zu Postenburg 54.
36 verstanden.
38 verstanden. 42 verstanden.
Haben Sie gehört?
Ja, ich habe gehört. Und M41, SM70, Feld 69, Posten 42 und die krächzenden Lautsprecherdurchsagen hallen mir noch eine Zeit lang in den Ohren, als ich schon längst wieder auf dem Rad sitze und versuche, den Nieselregen zu ignorieren. Man kann sicher vieles lernen in Tettenborn, vor allem über die perfide Sicherungs- und Tötungstechnik entlang der Grenze. Aber ist die Inszenierung nicht viel zu stark darauf abgestellt, Faszination und Schauder beim Besucher zu erzeugen, statt ihm die notwendige Distanz zu den Details der Grenzgeschichte und ihres zeitgeschichtlichen Kontextes zu verschaffen? Ich hoffe, dass der Vergleich mit weiteren Museen mir noch helfen wird, den Blick dafür zu schärfen. Gelegenheit dazu bietet bereits der Nachmittag, an dem ich im thüringischen Teistungen eintreffe.
Herzlich willkommen im Grenzlandmuseum Eichsfeld. Sie befinden sich am ehemaligen Grenzübergang Duderstadt-Worbis, auf dessen Gelände eine Informations- und Gedenkstätte zur deutschen Teilung eingerichtet wurde. Im 1995 eröffneten Museum wird auf 700 Quadratmetern mit weit über 4000 Exponaten die Geschichte der innerdeutschen Grenze und ihrer Sperranlagen von 1945 bis 1990 dokumentiert.
Der Hauptteil der Ausstellung, die auch mit einem E-Guide erschlossen werden kann, ist im ehemaligen Zollverwaltungsgebäude zu sehen. Außerhalb befindet sich die Garage der ehemaligen Zollkontrolle mit verschiedenen Originalfahrzeugen. An einem ausgemusterten Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes vorbei, der als Blickfang dient, gelangt man zu einem klotzigen Backsteinturm aus den 30er Jahren, der zu DDR-Zeiten zur Grenzbeobachtung genutzt wurde. Dort wird die Entwicklung der Natur im Grenzland ebenso thematisiert wie Flucht und Zwangsaussiedlung aus dem Grenzgebiet.
Die beiden größten Aussiedlungsaktionen aus dem grenznahen Raum der DDR fanden 1952 und 1961 statt. 1952 unter dem Tarnnamen Aktion Ungeziefer, dessen nationalsozialistische Wurzeln augenfällig sind. 1961 dann unter dem Euphemismus Aktion Kornblume. Im Zuge beider Aktionen wurden mehrere tausend politisch Verdächtige und für das DDR-Regime unliebsame Bewohner zum Teil unter massiver Gewaltanwendung in andere Teile des Landes verfrachtet. Zu einer spektakulären Massenflucht kam es 1961 in Böseckendorf, unweit des heutigen Grenzmuseums. Ben Tustek, der pädagogische Leiter des Museums, erklärt mir die näheren Umstände.
Am 2. Oktober 1961 flieht eigentlich das halbe Dorf. Man weiß bis heute eigentlich nicht so ganz, haben die Grenzer das gewusst, hat man da stillgehalten. 16 Familien werden dort flüchten, 16 Männer, 14 Frauen, 23 Kinder. Das ist so die erste Flucht. Und dann gibt es eine zweite Flucht. Am 23. Februar 1963, also fast zwei Jahre später, sind nochmal 13 Leute aus Böseckendorf sozusagen über den Zaun. Ja, und das ist, so wie ich das überblicken kann, die einzige Flucht, die mit so vielen Leuten geschehen ist.
Mir fällt auf, dass im Grenzlandmuseum Eichsfeld zwar auch zahlreiche technische Details präsentiert werden, dass die Technik hier aber bei weitem nicht so im Vordergrund steht wie im Museum Tettenborn. Ben Tustek, der auch als Lehrer an einem nahegelegenen Gymnasium arbeitet, erläutert mir, dass es ihm weniger darum geht, letzte technische Details der Grenzanlagen zu vermitteln, als vielmehr den Kontext deutlich zu machen, in dem sie entstand.
Also wir haben ähnlich wie bei den NS-Gedenkstätten sogenannte Gedenkstättenlehrer, um auch schon Jugendlichen darzulegen, wie Diktaturen, ich sag mal ganz despektierlich, getickt haben, um auch vorbeugend Demokratie zu leben. Und das ist ein wesentlicher Schwerpunkt, also die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Zum anderen haben wir biologische Schwerpunkte, Stichwort grünes Band, dass wir uns auch nochmal von dieser Warte Grenze angucken. Also was hat sich getan mit der Vogelwelt, was hat sich getan mit Pflanzen, wie hat sich das entwickelt. Das ist wichtig, dass man auch so eine gewisse Multiperspektivität einfach hat.
Die notwendige Vermittlungsarbeit dazu wird von den Grenzlandmuseen in ihrem derzeitigen Zustand aber nicht allein zu leisten sein.
Ich sehe ein Problem dahingehend, dass natürlich die großen Teile der DDR-Geschichte an den Universitäten sehr gut aufgearbeitet worden sind. Die Problematik ist, wie sickert das in die Gesellschaft hinein? Da haben wir ein großes Problem. Die Vermittlungsaspekte sind da nicht sehr weit gediehen. Es gibt Einzelinitiativen, es gibt die Stiftung Aufarbeitung, die sehr gute Arbeit im didaktischen Bereich leistet. Aber was machen die kleineren Museen, die natürlich auch in der Fläche irgendwo agieren müssen? Sie kommen an ganz gewissen didaktischen, methodischen Standards, sie kommen an wissenschaftlichen Standards auf die Dauer nicht vorbei.
Am nächsten Tag beginnt der mittlere Abschnitt meiner Reise. Ich fahre zunächst noch einen knapp 5 Kilometer langen, gut kommentierten Grenzlandweg ab, der zu den Außenanlagen des Museums zählt. Bei Werleshausen, in der Nähe des Dreiländerecks Hessen, Thüringen, Niedersachsen, erreiche ich schließlich das Tal der Werra. Die Grenze schlängelt sich hier einige Kilometer den Fluss entlang. Es ist heiß und nach 40 Kilometern suche ich nach einem schattigen Platz zum Rasten. In Wahlhausen, einem Dorf, das zu DDR-Zeiten innerhalb der 500-Meter-Zone an der Grenze lag, bremse ich von einem alten Fachwerkgebäude. Pias Radlerrast am Grenzbackhaus. In einem wunderschönen Garten direkt an der Werra lege ich meine Füße zur Entspannung auf die Einfriedung eines Beetes und warte auf ein Bier. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich praktisch auf den Überresten der alten Grenzmauer ausruhe. Pia Krebs, die Betreiberin des idyllischen Gartencafés, klärt mich auf.
Sie sitzen an historischer Stelle, das ist also der alte Grenzverlauf. Die Mauern stehen noch, die gehen 2 Meter tief in den Boden, die haben wir stehen gelassen. Und darauf verlief quasi die letzte Grenze. Und unten an der Werra, also jetzt ungefähr 10 Meter von hier oben, verlief noch eine Grenze und dazwischen liefen die Hunde. Die Hälfte der Werra war dann schon Hessen. Also hier ist noch Thüringen und drüben auf der anderen Seite ist Hessen.
Bei Ihnen im Garten, da steht so ein kleines Segment des Zauns, ein winziges, das ist so etwa 20 Zentimeter breit und hat eine Höhe von knapp einem Meter.
Ja, also damit wollen wir schon demonstrieren, dass so ein Stück Überbleibsel von der innerdeutschen Grenze sichtbar ist. Und wir wollen also noch ein paar Tafeln hier aufstellen, auch eine Geschichte noch vervollständigen von Menschen, die hier an dieser Stelle auch geflohen sind in den 70er, 80er Jahren, also mit Schwierigkeiten, also wirklich geschafft haben, dann doch rüberzukommen, weil die Werra war nicht so ganz zu befestigen, weil das war noch so ein Fluchtort von hier, von Wallhausen. Und das möchten wir schon noch demonstrieren, weil ich denke, das darf auch nicht verloren gehen. Das ist ja schon eine Geschichte, die auch Menschenschicksal, die dahinter stehen. Ne?
Die Pause hat mir gut getan und ich fühle mich fit für den nächsten Aufstieg. Über die gelöcherten Betonplatten des ehemaligen Kolonnenweges, die sich ohne Rücksicht auf topografische Besonderheiten geradlinig in die Landschaft schneiden, schiebe ich das Rad zum Grenzmuseum Schifflers Grund hinauf. Ich schwitze, keuche und stocke. Requisite ZDF Filmproduktion an die Grenze steht auf einem Schild, das an einem Element des Grenzzaunes angebracht ist. Ein zweites haftet einige Meter weiter an der Attrappe eines Erdbeobachtungsbunkers. Als Mahnmal, Begegnungsstätte und Lernort bezeichnet sich das thüringisch-hessische Grenzmuseum in seiner Selbstbeschreibung. Wozu aber mahnen zurückgelassene Filmrequisiten? Oder was kann man aus ihnen lernen, außer eben, dass die Leute vom Film da waren? Als ich schließlich die Berghöhe erreicht habe, trifft mich fast der Schlag. Schifflers Grund ist ein Konglomerat aus Museum und Disneyland der Grenzgeschichte. Zwar finden sich auch hier zahlreiche Informationen zur deutschen Teilung, dominiert wird das Museumsgelände aber durch Militärfahrzeuge und Hubschrauber aller Art, in die sich gerade eine Schulklasse stürzt, um nach kürzester Zeit ratlos wieder aus den Cockpits zu kriechen. Gezeigt wird auch ein Film über das Museum.
Der große Stern am Kampfhubschrauber Mi-24 deutet darauf hin, dass dieses Fluggerät im grenznahen Raum von sowjetischen Streitkräften zum Einsatz kam. Im Jahre 1983 stürzte ein Hubschrauber gleichen Typs in der Nähe von Hohengammern, also noch auf DDR-Gebiet, ab.
Wo eine zurückhaltende Darstellung gerade bei der Präsentation von Militärtechnik angebracht gewesen wäre, haben die Filmemacher ihren Streifen mit einem penetranten Klangteppich unterlegt. Dadurch wirkt er streckenweise wie die Werbebotschaft einer Berufsarmee. Und die Grenze gerät zum Abenteuerspielplatz. Die akustischen Eindrücke verfolgen mich noch für den Rest des Tages. Für einen Großstädter ist es immer etwas Besonderes, wenn ihn der Hahn auf dem Land weckt. Entlang der Werra gibt es viele kleine Dörfer, in denen einem das noch passieren kann. Ich erlebe es im hessischen Schwebda, am Ostufer des Werratalsees. Mein heutiges Ziel ist nur gute 40 Kilometer von hier entfernt. Es liegt in der Nähe von Ifda, einer kleinen Ortschaft in Thüringen, nordwestlich von Eisenach. Nur wenige Kilometer hinter dem Ortsausgang, am Ende einer langgezogenen und schweißtreibenden Steigung, dort wo die Bundesstraße 7 die ehemalige Grenze kreuzt, erwartet mich am Nachmittag Ralf-Uwe Beck aus Eisenach. Er ist Pastor und gehört zu den Initiatoren des Baumkreuzes von Ifda, einem ambitionierten Kunst-Natur-Projekt. Das Baumkreuz besteht aus einer Allee von 140 Eschen und Linden, die nach der Wiedervereinigung angepflanzt wurden und sich mit einem langen Teilstück des ehemaligen Grenzzauns schneiden. Das dabei entstandene Landschaftskreuz ist aber nur der Ausgangspunkt des Gesamtprojekts.
Wir stehen hier direkt am Baumkreuz. Das Baumkreuz ist die Startskulptur für ein größeres Projekt, eine Allee zwischen Kassel und Eisenach. Und wir haben mit diesem Baumkreuz diese Allee begonnen und pflanzen jetzt vom Baumkreuz aus in zwei Richtungen, nämlich auf Eisenach zu und in die andere Richtung auf Kassel zu.
Wenn man solche Skulpturen in der Landschaft sieht, da fallen einem ja bestimmte Assoziationen ein. Also ich denke zum Beispiel, wenn ich hier stehe, an Josef Beuys, an Kassel 1982, der Beginn, diese 7000 Eichen waren es, glaube ich, zu pflanzen. Ist das etwas, was für Sie Vorbild gewesen ist oder wo knüpfen Sie dran an?
Die Menschen, die 7000 Eichen in Kassel verwirklicht haben über 5 Jahre, diese Menschen sind nach der Wende hierher gekommen mit dieser Idee zu sagen, wir wollen von 7000 Eichen Kassel ausgehend jetzt diese Allee in Richtung Eisenach pflanzen. Und dann haben wir miteinander gerungen und sind dann eben auf dieses Baumkreuz verfallen, weil sich hier auch die Probleme begegnen. Das hat sich für uns dann mit der Frage verbunden, wie begegnen sich Ost und West eigentlich? Wie blickt der Westen auf den Osten? Und wir haben das Baumkreuz ja in einer Zeit gepflanzt, wo wir das jedenfalls oder ich als Ossi das so wahrgenommen habe. Es kommen viele aus dem Westen, die jetzt dieses Land nicht betrachten als Lebensraum, als Raum, in dem man sich auseinandersetzt, auch mit den Menschen, die hier sind und mit den Ideen, sondern als Raum, den es für den Markt zu erobern gilt. Das war uns zu wenig. Mhm. Deshalb dann dieses Baumkreuz und für uns selber die Aufgabe, immer wieder hierher zurückzukehren und auch zu diesen Fragestellungen zurückzukehren, zu gucken, was sind eigentlich die Probleme, die dieses Deutschland, diese Verbindung zwischen Ost und West hat, um die man sich dann gemeinsam zu kümmern hat.
Kassel-Eisenach, das sind 80 Kilometer. 20 davon sind bislang bepflanzt. Ich wünsche Ralf-Uwe Beck und seinen Mitstreitern Glück und Energie für die noch ausstehenden 60 und radle weiter. Der Weg führt mich bald an den unwirklich anmutenden, in weiß-grau-braunen Pastelltönen leuchtenden riesigen Abraumhalden der Kaliindustrie im Werratal vorbei. Die Hinweise auf die Grenze werden dichter. Am Ortsende von Philippsthal und kurz vor Facher stehe ich am östlichen Ufer einer jahrhundertealten Werrabrücke. Auf dem gelb leuchtenden Ortsschild entdeckt man bei genauerem Hinsehen noch die Konturen des überstrichenen Kürzels DDR. Die Brücke war 1961 durch die DDR komplett gesperrt und nach der Grenzöffnung als Brücke der Einheit aufwendig saniert und wieder freigegeben worden. Über all das informieren neue Informationstafeln, die hier unter dem Signet Grünes Band Thüringen ökologische und historische Informationen zu einem Grenzwanderweg in der Wartburgregion Thüringens geben.
Das Grüne Band Thüringen ist der längste Abschnitt des Gesamtprojektes Grünes Band Deutschland, des größten und einzigen länderübergreifenden Biotopverbundes der Republik. Er beheimatet über 600 gefährdete Tier- und Pflanzenarten und eben auch die noch vorhandenen authentischen Überreste der Anlagen zur Grenzsicherung. Seit dem Frühjahr 2007 läuft das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Erlebnis Grünes Band, in dessen Rahmen in den nächsten Jahren die touristische Attraktivität der Region nachhaltig gesteigert werden soll. Für den Erhalt der historischen Substanz entlang der ehemaligen Grenzlinie und dessen Kenntlichmachung durch Maßnahmen der Landschaftspflege ist es eine einmalige Chance. Genutzt werden kann sie allerdings nur dann, wenn es gelingt, hier mit Sensibilität und zeithistorischem Bewusstsein touristische Angebote zu entwickeln. Geschichte banalisierende Massenevents und DDR-Nostalgie passen nicht in die Nachbarschaft historischer Orte, die mit der Pflege der Erinnerung an ein unmenschliches Grenzregime, an Todesschüsse, Vertreibungen und Grenzschikanen gleichzeitig Orte des Gedenkens sind, an denen Ruhe und Reflexion möglich sein müssen.
Innerhalb des Grünen Bandes Thüringen liegt auch das nächste Ziel meiner Reise. Es ist die weitläufigste museale Einrichtung, die ich besuchen werde. Das ehemalige US-Beobachtungscamp Point Alpha bei Geisa. Einst einer der heißesten Punkte im Kalten Krieg auf deutschem Boden. Auf dem Weg dorthin fällt mir auf, dass immer mehr Zäune und Beetumrandungen ganz offensichtlich aus dem Streckmetallmaterial improvisiert worden sind, das bis 1990 Teil der DDR-Grenzanlagen war. In Pferdsdorf, einem kleinen Ort in der Rhön, spreche ich zwei Männer, die Gras zusammenrechen, auf die Nachnutzung des ehemaligen Grenzzaunes an.
Wir haben es abgebaut. Abgebaut und mit heimgenommen.
Einfach mitgenommen?
Ja, sicher, abgebaut. Ja. Mitgenommen und dran gemacht wieder.
Ist der gut? Kann man den gebrauchen?
Ja, sicher. Gibt nichts Besseres wie den DDR-Zaun. Das ist ja bei euch gemacht worden drüben.
ist bei uns gemacht worden.
Ja, sicher, wir haben den doch immer reingeholt, haben den teuer bezahlt.
Und der hält ewig.
Der hält ewig.
Der Grenzbau als deutsch-deutsches Gemeinschaftsprojekt, wie es die beiden Pferdsdorfer andeuten, das klingt so makaber, dass es schon wieder wahr sein könnte. Als ich in Point Alpha eintreffe, frage ich deshalb auch Berthold Dücker, den Vorsitzenden des Fördervereins und stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates der Point Alpha Stiftung, als erstes nach der Herkunft des Streckmetallzaunes.
Ja, das gehört eigentlich zu den vielen Geschichten rund um die Grenze, die so bis ins Kleinste und Letzte noch nicht aufgeklärt sind. Ich weiß davon, dass angeblich der Stacheldraht, der an der innerdeutschen Grenze ab den 50er Jahren verbaut worden ist, aus dem Westen kam, genauso wie die Streckmetallplatten, aber einen letztlichen Beleg gibt es dafür bis heute nicht.
Point Alpha war ein besonders markanter Beobachtungsort während des Ost-West-Konflikts. Lange Zeit galt das Gebiet im Osthessischen als wahrscheinlichster Angriffspunkt im Falle einer Invasion durch die Streitkräfte des Warschauer Paktes in Westeuropa. Konfliktszenarien gingen davon aus, dass die Armeen Moskaus im Westen Thüringens aufmarschieren, die Grenze in Richtung Fulda beim sogenannten Fulda Gap durchbrechen und innerhalb von 2 Tagen bis zum Rhein-Main-Gebiet vorstoßen könnten.
Dass ein Teil der Anlagen des Beobachtungspostens Point Alpha heute noch existiert und rund 75.000 Quadratmeter Gelände besichtigt werden können, ist ein Glücksfall und der Hartnäckigkeit einiger engagierter Menschen zu verdanken, die sich mit Nachdruck gegen die Geschichtsvergessenheit der Nachwendezeit gestemmt haben.
Es ist uns gelungen, damals gegen den Willen der Behörden das Gelände unter Denkmalschutz zu stellen. So konnte Point Alpha gerettet werden. Dann fingen wir an, natürlich Dinge zusammenzutragen, alle möglichen Devotionalien, die an die Grenze, an das Grenzregime, an das Wirken der Amerikaner, des Bundesgrenzschutzes, des Zolls erinnerten. Das waren im Wesentlichen natürlich Fahrzeuge aller Art. Dann sah das halt so aus, dass dort ein Russenjeep neben einem Jeep der Amerikaner stand, ein amerikanischer Panzer neben einem BGS-Fahrzeug und einem NVA-Kübelwagen. Ein Sammelsurium quer durcheinander.
Ich muss unwillkürlich an das Grenzmuseum Schifflers Grund denken. Vielleicht sind Entwicklungen, wie Berthold Dücker sie schildert, ja unvermeidlich in der Phase des Übergangs. Es wäre allerdings wichtig, dass man sie irgendwann hinter sich lässt.
Wir hatten dann ein Schlüsselerlebnis etwa 2002. Es beschäftigte sich einen ganzen Tag hier oben eine Abiturientenklasse aus dem Frankfurter Raum. Es gab danach eine abschließende Diskussion und einer der Schüler sagte, jetzt verstehe ich allmählich die Bedeutung von Point Alpha, und ich fragte ihn dann, erklär's mir doch mal, wie du das so wahrgenommen hast. Und er sagte dann zu meiner völligen Verblüffung, hier haben halt die Amis und die Russen ihre Fahrzeuge abgestellt. Das war ein Schock. Wir hatten zufällig am Abend Vorstandssitzung und ich habe diese Geschichte erzählt und habe gesagt, Freunde, ich glaube, wir machen hier oben etwas grundlegend falsch. Wir gehen immer von unserem Wissen aus. In wenigen Jahren haben wir es hier mit jungen Menschen zu tun, die von der Teilung, von der Grenze überhaupt nichts mehr wissen. So ist die Idee entstanden, alles herauszuräumen von diesem ehemaligen US-Kind, was dort nicht hingehörte, weil es auch dort nie war. Und wir haben es hier im Haus auf der Grenze untergebracht. In diesem Haus steht jetzt alles das, was auf die östliche Seite gehört, was das Grenzregime der DDR erklärt. Die Fahrzeuge und alles andere eben auch.
Heute erscheint in der Gedenkstätte Point Alpha alles klar gegliedert. Die zentrale Dokumentation der Geschichte des Ortes genügt höchsten Ansprüchen. Sie ermöglicht es, in die lokale Mikrogeschichte ebenso einzusteigen wie in die Makrogeschichte des Ost-West-Konflikts. Dabei wird auf allzu naturalistische Inszenierungen mit Schaufensterpuppen etc., die lediglich eine Scheinauthentizität vorgaukeln, bewusst verzichtet. Das letzte Drittel meiner Tour hat begonnen. Am Morgen nach dem Besuch Point Alphas streiten die Katzen vor meinem Fenster. Nachdem die Auseinandersetzung entschieden ist, radle ich weiter. Sonne, Gegenwind, Regen und Steigungen zehren an meinen Kräften. Für einige Zeit nehme ich die Hinweise auf die Grenze nur noch vage wahr. DDR-Wachtürme bei Unterharles und hinter Schwickershausen, das Deutsch-Deutsche Freilandmuseum hinter Behrungen mit drei munteren bayerischen Wanderern, die die gesamte Grenze ablaufen wollen. Ein großes Kreuz aus Streckmetall, zum Tag der Deutschen Einheit 1992 von der CSU gestiftet. Ich bin auf dem Weg nach Bad Kolberg-Heldburg. Dessen Bürgermeisterin, Anita Schwarz, erwartet mich am Modell eines Ortes, der heute bloß noch als Erinnerungs- und Gedenkstätte existiert, Billmuthausen. Auch hier wurden Menschen vertrieben, weil sie zu nah an der Grenze lebten.
Billmuthausen war ein Gutshof mit 10 Gehöften ungefähr, das im Jahre 1978 dann endgültig dem Erdboden gleichgemacht wurde. Also zu Zeiten des DDR-Regimes war es ein Ort, der unmittelbar an der innerdeutschen Grenze gelegen hat, dort gestört hat und eben aus Systemgründen eben verschwinden musste.
Und was ist da heute noch von zu sehen?
Heute steht dort noch der Friedhof, also der Friedhof ist erhalten geblieben und ein Transformatorenhaus. Ja, und im Jahre 1991 hat sich also ein Förderverein gegründet, der sich dieses Friedhofs, dieses Ortes angenommen hat, um ihn als Gedenkstätte für das Unrecht, das also zu DDR-Zeiten passiert ist, zu erhalten.
Insgesamt wurden rund 12.000 Bürger der DDR, die in Grenznähe wohnten, aus ihren Häusern vertrieben und umgesiedelt. Häuser, Höfe, Werkstätten, Kirchen wurden anschließend in aller Regel zerstört, Sozialbeziehungen gekappt, Existenzen vernichtet.
Als ich am nächsten Tag unmittelbar entlang der Grenze durch das idyllische Tal der Tettau rolle, will mir all das liebliche Grün gar nicht mehr gefallen. Es verbirgt zu viel. Zu viele Spuren der Willkür sind überwachsen und unkenntlich geworden. An wie vielen zerstörten Dörfern und Häusern mag ich inzwischen vorbeigekommen sein, ohne dass mir davon etwas bewusst geworden ist, weil buchstäblich Gras über die Geschichte gewachsen ist. Hinweisschilder, die zu entsprechenden Spuren führen, sind jedenfalls selten. Meine Stimmung ist trotz Sonnenschein und leichter Strecke gedrückt. Erst als die Berge wieder höher werden, die Täler tiefer und das Fahren mehr anstrengend, löst sich das. Ich habe inzwischen eine Teilstrecke des Rennsteigs im Frankenwald erreicht, die auch als Schönwappenweg bekannt ist. Wer diesen Weg begeht, wird auf insgesamt 8 historische Grenzsteine stoßen. Einer der besten Kenner dieses Weges ist Wolfgang Weber, ein ehemaliger Grenzpolizeibeamter, der sich seit Jahren um den Erhalt und die Geschichte der Steine kümmert. Fast alle sind aus Sandstein gefertigt. Der älteste stammt aus dem Jahr 1513. Man findet auch einen Stein aus Granit auf der Strecke aus dem Jahr 1935. Wir sehen ihn uns näher an.
Das ist der Gaustein. Dieser Granitstein hat etliche Einschüsse, wir können sehen. Ja. Er diente offensichtlich als Zielscheibe nach dem Zweiten Weltkrieg, den amerikanischen und den sowjetischen Besatzungstruppen, die hier oben waren, oder auch später dann die Grenzüberwachungsorgane, die da aus Langeweile offensichtlich diesen Stein beschädigt haben.
Ah ja. Und wenn man jetzt mal sich die beiden Seiten anguckt, dann sieht man da entsprechende Wappen an dem Stein mit einem aggressiv voranschreitenden Löwen jeweils. Und dann fällt auf, dass auf der thüringischen Seite, wenn wir jetzt mal hier rumgehen, dann ist da etwas rausgeschossen. Man kann aber noch so ganz grob erkennen, dass der in seiner Pranke ganz offensichtlich ein Hakenkreuz hält.
Ja, das ist offensichtlich. Man kann noch die Konturen erkennen. Der thüringische Löwe hat in seiner Pranke das Hakenkreuz.
Als Grenzpolizeibeamter hat Wolfgang Weber auch die Auflösung der Grenze miterlebt. Ab November 1989 fanden erste Treffen mit den Grenzern der anderen Seite statt.
Die Kontrollen sollten ja bis 30. Juni 90 sein, dort wurden sie endgültig eingestellt. Und als aber hier oben am Rennsteig das erste Mal dieser Höhenweg wieder bewandert werden konnte und sich sehr viele Leute zu der ersten Rennsteigwanderung nach der Grenzöffnung eingetroffen haben, kamen die Überwachungsorgane der DDR auf uns zu und haben gebeten, wie machen wir das mit der Kontrolle? Sie wollten unbedingt kontrollieren. Ja, sie waren ganz unsicher, sie waren entsetzt, dass wir da nicht kooperativ sind. Ne? Aber wir haben gesagt, ihr müsst euch mit eurer Situation selber abfinden, von uns aus keine Unterstützung. Und hier war der Zaun aufgeschnitten worden und da kamen dann Hunderte von Wanderern drüber. Und es wäre unmöglich gewesen, hier eine Grenzkontrolle wieder durchzuführen. Wäre auch Unsinn gewesen, April 90. Es war alles vorbei.
Nach der Exkursion entlang der Grenzsteine verfranse ich mich hoffnungslos im tiefsten Frankenwald. Kein Hinweisschild, bloß steile Wege und hohe Bäume. Ein Holzsammler rettet mich schließlich kurz vor der Dämmerung und weist mir den Weg aus all dem Grün. Abends lande ich in einem Gasthaus in Grumbach, einem kleinen thüringischen Dorf auf dem Rücken einer Anhöhe des Rennsteigs. Während ich auf mein Essen warte, blättere ich einige Informationen über mein nächstes Ziel durch. Es heißt Mödlareuth, ist ein kleines Dorf und beheimatet das letzte Grenzmuseum, das ich auf meiner Tour besuchen werde. Von dort aus sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Ende der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze.
Mödlareuth ist ein Kuriosum. Rund 50 Einwohner, die eine Hälfte bayerisch, die andere thüringisch. Unterschiedliche Postleitzahlen, Vorwahlen und Kfz-Kennzeichen, zwei Bürgermeister. Die Amerikaner haben es Little Berlin genannt, nachdem dort von der DDR 1966 in wenigen Wochen eine etwa 700 Meter lange und 3,30 Meter hohe Mauer aus Betonelementen errichtet worden war. Sie durchschnitt das Dorf, wurde rund um die Uhr bewacht und nachts in gespenstisches Licht getaucht. Am 17. Juni 1990 legte ein Bagger das Bauwerk flach. Das war die Geburtsstunde des Deutsch-Deutschen Museums.
Die heutige Gedenkstätte verfügt über ein Freigelände, einen Ausstellungsbereich, museumspädagogische Räume sowie eine museale Infrastruktur mit Archiv, Bibliothek und Depots. Zuständig für die Erfassung und Pflege des Sammlungsbestandes ist Ingolf Herrmann, ein ehemaliger DDR-Grenzer. Herrmann führt mich durch sein Allerheiligstes.
Ja, wir befinden uns also jetzt in einem von 6 Depoträumen. Alle Objekte sind also mit einer entsprechenden Nummer ausgestattet und mit Hilfe dieser Inventarnummer können wir sie auch wieder im Computer aufrufen und erfahren sozusagen die Geschichte des einzelnen Objekts.
Und was ist das? Der Bundesadler aus Patronen?
Ja, und zwar Bundesgrenzschutz in Coburg, da gab es sogenannte Alarmzüge, also wenn auf der DDR-Seite irgendwas los gewesen wäre, die also auch relativ kurzfristig an der Grenze in Bereitschaft gehen sollten. So, und die Jungs, wenn die also in ihrem Bereitschaftssystem waren, hatten die natürlich auch Langeweile und da sind unter anderem solche Kunstwerke dann entstanden. Leider ein bisschen beschädigt, aber so in etwa muss man sich das vorstellen, auf der Westseite hier. Ne?
Das ist ja sehr skurril, das ist ja etwa einen guten halben Meter hoch.
Ja, und auch ordentlich schwer.
Und auch ordentlich schwer und aus Patronen. Was sind das für Patronen?
Pistolenmunition wird das sein, ja.
Und der ist jetzt aus Pistolenmunition zusammengesetzt.
Ja, alte Patronenhülsen jetzt, ne?
Ja. Die Jungs müssen Zeit gehabt haben.
So, oder für mich zumindest auch interessant, weil ich hier die andere Perspektive mal wahrgenommen habe. Dieses Werbeplakat vom Bundesgrenzschutz hier aus den 50er Jahren.
Bundesgrenzschutz, die vollmotorisierte Polizeitruppe steht drauf.
Ja, so gibt es also viele Dinge, die dann mittlerweile hier schlummern.
Nach dem Gang durchs Depot treffe ich den Leiter des Museums, Robert Lebegern. Er arbeitet hier schon seit 1992. Weil ich bei der Einfahrt nach Mödlareuth bereits an einem Panzer und einem Helikopter vorbeigefahren war, spreche ich ihn direkt auf das Verhältnis von Militärtechnik und anderen Grenzthemen in der Präsentation seines Museums an.
Der rein militärische Aspekt wird bei uns jetzt vollkommen inhaltlich zurückgedrängt. Und was jetzt zum Beispiel diese ganzen Hubschrauber anbelangt, wir werden also nur repräsentativ für die Grenzluftraumüberwachung einen Hubschrauber der DDR-Grenztruppen und einen Hubschrauber des BGS hier in Mödlareuth ausstellen und nicht mehr. Und auch bei den Fahrzeugen werden wir jetzt einige Fahrzeuge abgeben, die also eher in den rückwärtigen Diensten oder auch bei NVA und anderen bewaffneten Organen der ehemaligen DDR, wie es geheißen hat, eingesetzt waren. Und wir wollen es zumindest versuchen, es nicht auf diese Technikgeschichte zu reduzieren und dann versuchen, von dieser Technikgeschichte, von dieser äußeren sichtbaren Grenze dann einen Schritt weiter zu gehen, eben die nicht sichtbare Grenze zu dokumentieren, angefangen von Fluchtversuchen, immer versuchen auch den entsprechenden Menschen auch in den Mittelpunkt zu stellen oder Zwangsassiedlungen, Alltag im Grenzgebiet, Grenzöffnung, also von dieser rein objektiv sichtbaren Grenze eben dann wegzugehen und dieses, wie ich meine, sehr komplexe Thema eben dann den Besuchern zu vermitteln.
Jetzt gibt es auf die Grenze ja eine spezifische Ostsicht und es gibt eine spezifische Westsicht. Sie nennen sich Deutsch-Deutsches Museum. Das spricht dafür, dass Sie eine gesamtdeutsche Sicht einnehmen wollen. Wie leicht oder wie schwer ist sowas eigentlich? Die Sichtweise, die man präsentiert, hängt ja auch immer davon ab, von dem Quellenmaterial, was man hat. Ich weiß, im Westen ist sehr viel fotografiert worden. Wie gehen Sie mit dieser unterschiedlichen Quellenlage um zu Ihrer Sichtweise zu gelangen?
Also dieser Perspektivenwechsel ist sicherlich sehr wichtig, wie ich meine. Also ich sage jetzt mal ganz vereinfacht Ost-West, West-Ost. Aber auch Perspektivenwechsel Täter, Opfer, Opfer, Täter, wenn ich es mal so ganz platt ausdrücken darf. Und hier, was die Quellenlage anbelangt, ist sicherlich etwas problematisch, angefangen vom archivalischen Überlieferungsgut. Sie haben angesprochen, auch die Fotos, die auf der Westseite zuhauf gemacht worden sind, auf DDR-Seite im Grenzgebiet, Zivilpersonen durften ja nicht. Also auch hier von den Mödler-Reutern auf der thüringischen Seite haben wir nur etwa 10 bis 14 Fotografien, die damals ab Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre bewusst die Sperranlagen bezeigen, aber natürlich alles illegales Material damals war. Und indirekt kann man noch versuchen, dann zum Beispiel bei Fluchtberichten, die haben auch diese Fluchtdokumentation an DDR-Grenztruppen und Staatssicherheit verfasst, dass man dann über solche Umwege dann wieder auf lokalspezifisches Material zurückgreifen kann, die also jetzt diese Ostperspektive zeigt.
Am Ende meiner Reise kehre ich noch einmal zu den Eindrücken der Anfangstage zurück. Es ist ein glücklicher Zufall, dass ich am letzten Tag in Mödler-Reuth die Kunsthistorikerin Maren Ulrich treffe, deren Buch »Geteilte Ansichten – Erinnerungslandschaft – Deutsch-Deutsche Grenze« mich auf meiner Tour neben einem Radführer von Michael Kramer begleitet hat. Die Erinnerungs- und Gedenklandschaft entlang der Grenze ist mir in den vergangenen beiden Wochen zunehmend wie ein Palimpsest vorgekommen, eine mittelalterliche Urkunde, die immer wieder überschrieben wurde und bei der die jeweils oberste Schicht die darunterliegenden zwangsläufig zudeckt. Wir sprechen darüber am Beispiel des Gedenksteins für Helmut Kleinert, vor dem ich am Beginn meiner Tour am Parkplatz von Hohe Gais gestanden hatte.
Dieser Stein ist ja sozusagen die zweite Fassung oder vielleicht auch schon die dritte Fassung dieses Gedenkortes, der seinen Anfang darin genommen hat, dass Jugendliche, die dort zur Zeit dieses Vorfalles anwesend waren, ein Kreuz aufgestellt haben, auf dem sie den Namen noch nicht mal nennen konnten, sondern einfach nur dem Unbekannten auf einem kleinen Holzschild geschrieben haben und dann der Todestag am 1. August 1963. Später wurde dann der Name bekannt, Helmut Kleinert. Es gab eine Ergänzung zu diesem Kreuz, eine zweite Tafel. Und dann gab es langsam immer mehr Besucher, die an den Ort kamen. Das Ganze gestaltete sich zu einem Platz, der dann abgesperrt war. Also ein Holzzaun wurde herum aufgebaut, damit man einfach einen markierten Ort hatte oder auch einen abgegrenzten Ort hatte, das Ganze ein bisschen mehr Bedeutung bekam. Und schließlich entstand dann eben, nachdem dieses Kreuz irgendwann morsch und zerfallen war, dieser Stein. Der wurde erst in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, gesetzt.
Jetzt sehe ich in Ihrem Buch, da gab es zwischendurch aber nochmal eine Postkarte. Da hatte zum Beispiel der DGB sich auch noch geäußert. Der erscheint da mit einem großen Transparent.
Auf Westseite stand dann vom DGB das Schild, auf dem geschrieben stand: Scharfe Schüsse gefährden die Entspannung. Grenzpolizisten mordet keine Menschen. Deutscher Gewerkschaftsbund.
Ich bin am Ende meiner Reise angelangt. Nach einem letzten Abstecher ans Dreiländereck, dort wo die ehemals deutsch-deutsche Grenze auf diejenige Tschechiens trifft, bringt mich die Bahn von Hof zurück nach Köln. Es ist angenehmer, wieder gefahren zu werden. Ich denke an die vielen Grenzgeschichten zurück, die ich in den vergangenen zwei Wochen gehört habe, an die Museen, an Landschaftskunst, Gedenksteine und an die vielen, die ich unterwegs getroffen habe.
Das ist bei euch gemacht worden drüben.
Ist bei uns gemacht worden?
Ja, sicher. Wir haben ihn doch immer reingeholt, haben die Steuer bezahlt.
Der thüringische Löwe hat in seiner Pranke das Hakenkreuz.
Ja, so gibt es also viele Dinge, die dann mittlerweile hier schlummern.
Ein Resümee? Nein, kein Resümee, aber doch zwei Punkte, die ich mir auf der Zugfahrt notiert habe und über die es sich nachzudenken lohnt.
Die Geschichte der Erinnerung und des Gedenkens entlang der innerdeutschen Grenze ist bislang zu wenig selbst zum Gegenstand von Forschung und Deutung gemacht worden. Welche Spuren des Grenzgeschehens sind wann und auf welche Weise in die memoriale Konstruktion eingeflossen? Und mit welchen Interessen war das jeweils verbunden? Welche Inszenierungen hatten Bestand und welche wurden wieder überschrieben? Eine solche Erweiterung des Blicks auf die Grenze verbunden mit einer systematischen Spurensicherung, wäre ein übergreifendes Thema sowohl für die Geschichtsforschung als auch für die großen deutschen Geschichtsmuseen und für die Grenzlandmuseen. Die Entwicklung und Präsentation einer solchen Topographie der Erinnerungen und des Gedenkens entlang der Grenze sollte zügig angegangen werden. Das wäre allemal wichtiger, als erneut dem eingeschliffenen politischen Reflex zu folgen und für ein zentrales Museum in Berlin zu trommeln. Diesmal für eines des Kalten Krieges.
Zweiter Punkt: die Zukunft der Grenzlandmuseen. Ohne Zweifel sind sie bedeutende Einrichtungen des Sammelns und Dokumentierens. Und dies gerade deshalb, weil durch den geschichtsvergessenen Rigorismus, mit dem Grenzanlagen abgerissen und Teile des Grenzstreifens landwirtschaftlich überformt wurden, dem Gedächtnis der Dinge vielerorts bereits alle materiellen Überreste genommen wurden. Aber Sammelleidenschaft und Engagement von Museumsbetreibern werden auf Dauer allein nicht ausreichen. Es gibt Standards, die angeeignet und bei der Gestaltung von Präsentationen im Gelände und in Ausstellungen eingehalten werden müssen, wenn man berechtigten Anspruch auf öffentliche Gelder erheben will. Dazu gehört, dass Präsentationen weder überwältigen noch belehren dürfen, sondern kritische Distanz beim Betrachter ermöglichen müssen. Nur so können Voraussetzungen für Lernprozesse überhaupt erst geschaffen werden. Zu den Standards zählt auch, dass die mit dem Mauerbau und dem Grenzregime verbundenen Verbrechen der SED-Diktatur angemessen in den Gesamtkontext des Ost-West-Konflikts eingeordnet und bewertet werden. Dass dies nicht ohne einen kritischen Blick auf die westliche Seite und ihre teils hypertrophen Aktionen und Reaktionen während des Kalten Krieges erfolgen kann, versteht sich von selbst. Und dass Mauerbau und Grenzregime nicht losgelöst von der Vorgeschichte des Dritten Reiches darzustellen sind, erst recht.
Grenzerfahrungen. Reise durch eine deutsch-deutsche Erinnerungslandschaft. Feature von Frank Möller. Es sprachen Jörg Dippe und Claudia Mischke. Ton Hans-Martin Renz. Technik Anna Havemann. Regie Claudia Katanek. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2008.